Wir haben halt ein gewisses Wertegerüst als Unternehmen und Unternehmergeist ist einer unserer vier großen Werte. Und für mich ist einfach wichtig, dass wir diese Schnelligkeit, den Speed, den wir momentan jetzt Woche für Woche aufbauen, dass wir den verheiraten mit einem gewissen Wertegerüst, der ja auch mit Weisheit von immerhin 7 Unternehmergenerationen aufgebaut ist.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Pioniere wie wir. Denn diesmal nehme ich euch etwas zeitversetzt mit auf die Bühne des 27. Kongresses für Familienunternehmen in Witten, wo ich kurz vor Ostern gemeinsam mit zwei inspirierenden Unternehmerpersönlichkeiten über die Zukunft von Familienunternehmen diskutieren durfte. Konkret Philipp Hitschler-Becker, CEO von Hitchies, sowie Dr. Friederike Driftmann-Egelhoff von Peter Köln. Beides alte Bekannte hier im Podcast. In unserem Gespräch stand das Motto des diesjährigen Kongresses im Fokus: Mut und Weisheit. Zwei Begriffe, die gerade in Zeiten von Digitalisierung, KI und gesellschaftlichem Wandel mehr denn je an Bedeutung gewinnen. Wir haben offen darüber gesprochen, wie Unternehmerinnen und Unternehmer heute Verantwortung übernehmen, wie sie sich positionieren in der Öffentlichkeit, im Markt und auch in der eigenen Organisation. Es ging um Tradition und Innovation, um Sichtbarkeit, Werte und ganz konkret KI-Anwendungsfälle. Und auch um kleine Anekdoten aus dem echten Leben zwischen Branding, Babys und Bürohund. Freut euch auf ein lebendiges, ehrliches Gespräch voller Haltung, Humor und handfester Impulse. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schön, dass wir hier die Gelegenheit haben zu sprechen.
Ja, witzig.
Sag mal, wenn wir über Mut und Weisheit sprechen, welchen Nutzen hat denn Weisheit für euer unternehmerisches Wirken?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke an Mut und Weisheit, dass das ganz eng zusammenhängt. Also ich kann nicht sagen, dass für mich ein Unternehmen zu führen ist nur ausschließlich mit Mut oder ausschließlich mit Weisheit. Aber ich denke zurück an eine Geschichte. Mein Vater hat mir das Schwimmen beigebracht vor vielen Jahren, als ich 5 war. Und ich sollte vom Beckenrand ins Becken springen. Und mein Vater hat mir dann gesagt, ja, jetzt spring doch. Und ich war fürchterlich aufgeregt. Und ich musste quasi in dieses Becken springen und mutig sein. Aber mein Vater gab mir dann den Rat und den weisen Rat: In der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist so ein Spruch, den ich bis heute mit mir trage. Man muss ja nicht undynamisch sein, nur weil man das versucht, ruhig zu machen. Man kann auch ruhig machen. Aber es war für mich ein Spruch, den mir mein Vater mitgebracht hat und den ich bis heute beherzige.
Ja, also wir wollen das so interaktiv wie möglich halten. Ihr werdet gleich die Gelegenheit haben, währenddessen auch Fragen zu stellen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Gespräch in 3 wesentliche Blöcke einteilen. Also natürlich den Einstieg über dem Motto des Kongresses, über Mut und Weisheit. Auch Chaos und Ordnung spielt eine Rolle, haben wir gerade gelernt. Wir wollen natürlich über euer Leben als Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen. Und wir möchten einen Schwerpunkt auf das Thema Branding setzen. Das steht ja auch im Vordergrund und gerade so in der Frage. Ich glaube, das umtreibt viele von uns als Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer. Wie viel Visibilität, Sichtbarkeit oder getreu Philipps Motto All In wollen wir zulassen, ist ratsam, ist hilfreich fürs Geschäft. Und bei der Frage, weil wir ja mittlerweile im KI-Zeitalter angekommen sind und über Mut und Weisheit sprechen, kam mir auch nochmal in den Sinn, verliert Weisheit mit all den Entwicklungen, die wir gerade erleben, abseits, glaube ich, von wie bewegen wir uns grundsätzlich im Leben, an Relevanz und Gewicht? Wie würdest du das bewerten?
Also ich beziffere unser Unternehmen selber als 90-jähriges Startup. Wir sind jetzt so etwas über 90 Jahre alt, aber vertreten so die Startup-Mentalität. Das ist so meine Devise, ich sage mal, geht nicht, gibt's nicht. Denn ich habe das Unternehmen in einer sehr defizitären Lage übernommen und musste eben mit einem sehr großen Optimismus das Schiff irgendwie rumreißen. Und also ich sag mal, da hat mir die Weisheit oder das, was ich mit auf den Weg bekommen habe und auch meine Familie von der Generation davor, also vom Großvater, das hat mir schon sehr, sehr geholfen, ähnlich wie die Tradition des Unternehmens, aber trotzdem dann die Innovation und dieser Unternehmergeist, der hat sozusagen ja dann das Ruder rumgerissen. Ich glaube, mit der KI, also wir bauen gerade unsere eigene KI im Unternehmen, nicht nur, weil ChatGPT sehr, sehr teuer ist mit der Lizenz, aber auch eben unser gesamtes Wissen in die KI einfließen zu lassen und dann einfach auch, ich meine, nutzt ihr alle ChatGPT-Finger hoch? Wer macht das? Oh, und wie viel am Tag? Wie oft? Werft man was rein? Wie oft schreibt er da was rein? 10-mal? Ja, das ist gut. Ja. Also ich mache auch so 5 bis 10 Fragen am Tag. Und ich glaube, dass wir langfristig, das ist ja auch die Unternehmer, die Unternehmen, die die KI nicht nutzen, werden langfristig einen signifikanten Nachteil im ja, allgemeinen kompetitiven Marktumfeld haben. Das sage ich auch meinem Team jederzeit. Und zuletzt irgendwie wieder, also Weisheit, ne, dieses Ding weiß ja alles sozusagen, muss manchmal ein bisschen nachhaken, weil dann die Antwort nicht ganz richtig ist. Aber ich sage meinem Team auch, wir haben dann wieder irgendeine Rechnung bekommen vom Anwalt und da habe ich gesagt, sag mal, hier die Frage, die 2000 Euro, das hat jetzt ChatGPT auch antworten können. Habe ich kurz mal getestet, kam genau das gleiche raus. Jetzt habe ich nicht das Glück, dass ich Anwalt bin. Friederike weiß da mehr als ich als Anwältin. Aber und das ist eben sehr spannend. Also es hilft uns auch im Thema Kostenbewusstsein. Ja. Und ja, doch, also ich glaube, Weisheit ist wichtig. Aber ich glaube, dass mittlerweile das Zeitalter der KI hilft uns, damit umzugehen.
Wie ist das für euch? Ihr seid, glaube ich, jetzt im Auftritt etwas zurückhaltender, als Philipp das auch in Person spielt, ihr auch als Unternehmen. Wie bewertest du die aktuellen Entwicklungen? Und so in der Frage Weisheit, Mut, welche Rolle spielt, welcher Treiber besitzt Mut für dich?
Also ich war letztes Jahr hier, war Schirmherrin, habe gesagt, ich würde im Mai ins Unternehmen eintreten, bin jetzt gut 10 Monate dabei. Und da kommt noch einiges. Wir haben an Speed durchaus gewonnen. Und auch ich bin der Meinung, dass wir, also bei uns auch alle arbeiten mit KI, wir nutzen das und es führt dazu, dass wir schneller werden und dass wir das, was wir an strategischem Know-how benötigen, dafür auch die nötige Zeit haben. Also es ist wirklich, wirklich sinnvoll. Was mir aber auch wichtig ist, wir haben halt ein gewisses Wertegerüst als Unternehmen und Unternehmergeist ist einer unserer 4 großen Werte. Und für mich ist einfach wichtig, dass wir diese Schnelligkeit, den Speed, den wir momentan jetzt Woche für Woche aufbauen, dass wir den verheiraten mit einem gewissen Wertegerüst, der ja auch mit Weisheit von immerhin 7 Unternehmergenerationen aufgebaut ist.
Könnt ihr, weil wir ja häufig dieser Tage über Use Cases sprechen, teilen, was sind so die gerade stärksten Anwendungsfälle, wo ihr wirklich schon den Nutzen seht? Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, wo es für euch schon relevant ist. Gibt es bestimmte Abteilungen, Themenbereiche, vielleicht auch gar in der Produktentwicklung? Wo setzt ihr es konkret ein? Wo hilft es euch am stärksten aktuell?
Ja, also das Ganze hat Produktentwicklungskomponenten. Das darüber hinaus auch einfach, wenn wir Texte schreiben, ist ein großer Fall. Jetzt schreibe ich meine LinkedIn-Texte selber, aber es ist natürlich immer ein Inspirationstool, was wir haben. Darüber hinaus habe ich im Projektmanagement die Nutzung von KI extrem spannend gefunden. Also was wir gemacht haben, ist, wir sind im Mai reingegangen als neue Geschäftsführung, haben uns angeguckt, die gesamte Geschäftsentwicklung, unsere Strategie. Und haben dann geguckt, welche strategischen Building Blocks bedarf es auf der einen oder anderen Seite. Und ich selber kam ja vorher, hatte ich die Möglichkeit, in der Strategieberatung zu arbeiten und kannte halt ein gutes Projektmanagement, was eben auf Grundlagen von Frameworks und von bestimmten Projektphasen eben durchgesteuert wird, damit eben kein Chaos entsteht, weil Chaos dann wieder Kosten bedeutet im Zusammenhang Projektmanagement. Und habe dann doch echt die KI wirklich kennen und lieben gelernt, auch in diesem Zusammenhang, weil wir eben sehr geordnet auch arbeiten. Und da sehr gut unsere Projekte vorantreiben können.
Auch eigentlich in allen Bereichen, also gerade vom Production Planning machen wir das.
Du hast mir gesagt, du hast eigentlich für jeden Lebensbereich interagierst du jetzt mit der KI.
Ja.
Jeden Lebensbereich, ja, stimmt das?
Schon sehr oft, ja. Das ganz Interessante ist noch ein bisschen holperig, aber ich denke so in 2-3 Monaten wird das auch besser, denn die Geschwindigkeit der KI, was die lernt, das ist sensationell. Und genau, so nutzen wir es zum Beispiel für zu Hause.
Ja, okay, typisch Familienunternehmer, die Grenzen sind fließend. du hast das eben auch gesagt, Philipp, ich glaube, das interessiert einige auch noch, jetzt als vermeintlich kleinere Player in einem sehr umkämpften, kompetitiven Markt. Wie besteht ihr da? Also wo würdest du sagen, du hast ja ein bisschen angedeutet, du setzt auf das Thema Social Media, um damit dann auch eine Durchdringung, eine Wahrnehmung, möglicherweise auch nochmal eine ganz neue, andere Zielgruppe zu umkreisen. Und wie ist das für euch? Vielleicht magst du mal kurz anfangen. Was sind so, wenn du jetzt zurückblickst, die vergangenen 8 Jahre, in denen du unterwegs bist, wo du ja mutige Schritte eingeleitet hast, wie hat sich das kapitalisiert? Wie spürst du, dass ihr Gravitation so erlangt habt?
Wir kommen zurecht. Also es ist wer hat den Drachenzungen-Tiefkühltrend mitbekommen? Drachenzungen einfrieren, ASMR? Genau. Ein paar, also das war zum Beispiel so der erste große, nennenswerte Impact von Social Media. Die haben so den Umsatz auf dem Artikel vervierfacht. Genau, nur dass ihr euch mal so einordnen könnt. Das ist sehr interessant. Also nur mit Hilfe von TikTok und ja, einem ganz coolen Video, was organisch läuft. Das heißt, es ist nicht gesponsert. Also wir geben kein Geld für Social Media Marketing aus. Vielleicht auch wichtig. A, weil wir es nicht können. B, weil wir es nicht wollen. Weil es geht in Social Media um Authentizität. Und diejenigen von euch, die mich kennen, die erleben mich auf Social Media genauso, wie ich hier in Person erleben. Und das ist schon richtig enorm. Also meine Mutter war anfangs natürlich sehr kritisch als Familienunternehmerin. Denn als Familienunternehmen bleibt man ja ein bisschen so aus der Öffentlichkeit fern in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht Familie Rupp ist oder Herr Trigema. Und ja, ist halt anders. Und ich habe dann gesagt, so pass auf, wir müssen die Strategie ein bisschen anpassen. Ich glaube, das ist so ja unser Weg nach vorne. Das kann uns differenzieren zum Rest des Marktes. Also das kann ich euch nur an die Hand geben.
Dann kommen wir später nochmal zu.
Moment.
Dann kommen wir später nochmal
zu. Ich bin noch nicht fertig. Wer nicht kommuniziert, verliert. Ich kann es euch nur sagen, langfristig, der CEO, der in 7 Jahren nicht kommuniziert und aktiv auf einem der genannten Kanäle ist, wird einen signifikanten Nachteil im Wettbewerb haben. Deshalb lade ich euch alle ein, vor die Kamera zu treten.
Oder die CEO. Wir kommen da gleich nochmal zu. Wir kommen da gleich nochmal zu. Gut. Aber das ist der nächste Block jetzt. Ich möchte mal wissen,
sorry,
interessiert das? Wer ist mächtiger? Der Handel oder die Hersteller? Also man hört da immer so wilde Geschichten, diese jährlichen Preisgespräche, die ihr dann so führen müsst. Und mich interessiert mal, wie ist das tatsächlich so oder sind das Mythen? Bin ich gelistet? Bin ich nicht gelistet?
Ladies first.
Was darf man da verraten, ja? Oder ist es partnerschaftlich?
Also es ist so, dass der Großteil, der absolut überwiegende Teil von Nahrungsmitteln, ich würde sagen Nahrungsmitteln, Non-Food geht, glaube ich, einher, von Konsumgütern, über den deutschen Lebensmitteleinzelhandel vertrieben werden. Nur 2,8% der Nahrungsmittel werden online über E-Commerce verkauft. Das heißt, es ist wichtig...
2,8%.
Okay. Und das ist sehr abhängig von dem jeweiligen Lebensmittel. Ja. Kann mir sehr gut vorstellen, dass die Süßware da nochmal anders abschneidet als Cerealienwelt. Aber was halt schon ist, das ist sehr wichtig. Und wir als Köln haben uns in den letzten 60, 70 Jahren sehr belastbare und sehr gute Beziehungen mit dem Handel aufgebaut. Da geht es um Partnerschaft, da geht es um Innovationen, da geht es um Gespräche, da geht es auch darum, lange und wirklich langfristig zu wachsen. Das ist ja auch unser Anspruch. Wir sagen ja immer, wir denken in Generationen, eben nicht in Quartalsbilanzen. Aber auch hier ist natürlich so, dass zwei Partner am Verhandlungstisch sitzen und dass wir als Familienunternehmen, ich habe ja gesagt, so, du hattest ja auch gesagt, kleiner Mittelständler, auch wir sind mittlerer Mittelständler, würde ich sagen, dass man da natürlich gucken muss, dass einem nicht die Argumente ausgehen. Und das ist mir wichtig, dass wir hier als Unternehmen, auch als Marke, einen Mehrwert bieten und was zum Tisch mitbringen. Und das tun wir eben durch Innovation, durch Überraschungen, durch die Möglichkeit zu begeistern und setzen dann auf Pull-Faktoren, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, Mensch, dieses Produkt hätte ich gerne von Köln im Regal. Das hilft uns natürlich.
Ich habe die Frage gestellt, weil bei euch ja teilweise so ist, dass ihr durch diese Aktivitäten und Hype, wenn ihr jetzt hier über die Drachenzunge oder sowas redest, es dann teilweise so war, die Welt hatte sich quasi verkehrt. Ihr musstet euch quasi nicht andienen bei dem einen oder anderen LEH nach dem Motto, könntet ihr uns bitte listen? Das läuft wahrscheinlich ein bisschen anders ab. Sondern die kamen auf euch zu nach dem Motto, das ist dann eben auch eine Community, die natürlich mit im Laden ist, die sich dann nicht nur für eure Produkte, sondern auch weiter. Kannst du noch mal ein Beispiel nennen, wo war das konkret?
Wir launchen gerade so jede Woche ein neues Produkt ungefähr. Warum? Weil wir leben im Impulskategorie. Süßware ist Innovation, ist Impuls, ja. Friederike hat das eben gesagt, der Handel, der lebt, und der Fabi auch, von neuen Produkten. Wir haben den Markt für uns ein bisschen neu definiert. Früher war es dieses klassische, wir pushen in den Markt. Habe ich gesagt, habe ich keine Chance, kann ich gar nicht, weil ich habe nicht die Marke, ich habe nicht das Geld, ich habe auch nicht die Power oder die Macht. Ich muss das irgendwie umdrehen. Ich muss die Handelspartner zu mir partnerschaftlich an meine Seite kommen lassen, um gemeinsam zu wachsen. Genau, weil es funktioniert nur Hand in Hand. Das ist meine Devise. Und durch unsere sehr, sehr starke TikTok-Präsenz funktioniert das auch ganz gut. Genau, so haben wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr ASMR, kennt ihr das? So akustisch-sensorisch aus Japan. Wir sind nach Japan gereist. Also wir sind da, genau, haben 2 Wochen Japan erkundet und gemacht und getan. Hatten natürlich im Hintergrund schon unser gefriergetrocknetes Produkt vorbereitet. Gefriergetrocknete Hitchis. Genau, haben wir hergestellt. Durfte gleich mal probieren. Und haben dann so gesagt, wir sind die erste Marke in Deutschland, die ein gefriergetrocknetes Markenprodukt auf den Markt bringt. Und die Partner, die das haben, sind, glaube ich, ganz happy damit. Ja, das ist eben unsere Art und Weise, wie wir launchen. Am Montag launchen wir Energy. Genau, wir gehen in den Energy-Markt rein. Energy, Drachenzungen, Energy Drink, wird auch ganz spannend. Ja, also so gucken wir uns gerade alle Kategorien an und bringen da immer ein bisschen Fahrt auf. Ja.
Ist das etwas, was ihr auch verfolgt? Macht das Sinn? Ihr habt doch auch was gemeinsam gemacht, neulich mit Trigema oder so? Oder ja, war das eine Auftragsproduktion oder eine Partnerschaft? Wie hat sich das?
Ja, genau. Also wir sind nicht unsere erste Kooperation gewesen. Wir haben uns irgendwann mal gefragt vor ein paar Jahren, mein Großvater hat das Schokomüsli erfunden. Warum muss eigentlich Schokolade im Schokomüsli drin sein? Das geht doch auch ohne. Und dann sind mit dem Startup Planet A Foods zusammengegangen und haben mit Choviva ein Schokomüsli ohne Kakao gelauncht. War auch sehr cool. Und gucken immer weiter nach Kooperationspartnern. Und in der Tat, Bonita und ich saßen eines Tages zusammen und haben gesagt, Mensch, wir wollen irgendwie ein Müsli zusammen rausbringen. Und zwar war die Idee, dass wir ihre Mitarbeitenden, also ihr Team in Bullerding, alle ein Geschenk bekommen sollten, dieses Müsli. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, let's go, lass uns das einfach mal machen. Das war so ein Ding von einer Woche, dann war das fertig. Also es war wirklich super schnell. Und dann hat sie das gepostet. Und ich hatte gar nicht gedacht, dass man das jetzt großartig postet, aber sie hat es dann gepostet, hatte irgendwie 2000 Likes auf LinkedIn damit und dann rief bei mir dann die Lebensmittelzeitung an und sagte, ah ja, interessant, wollt ihr nicht was draus machen? Jetzt gucken wir gerade, was wir draus machen, aber das ist durch die Decke gegangen und war dann in allen Zeitungen. Also das war halt auch irgendwas, man sagt immer, man soll sich nicht überstrategisieren, ja, man soll nicht zu viel denken, man soll auch einfach mal machen und das war halt so ein Einfach-Machen-Moment und hat Aufmerksamkeit gebracht und wir sind sehr froh drüber.
Ja, also ihr sollt ja mitmachen. Ich weiß nicht, ob hier schon der Code angeschlagen worden ist. Wir brauchen ja auch noch eure Gedanken hier vorne. Das Thema unseres Panels ist ja, wie das Ich die Unternehmenszukunft prägt. Und die Frage, die mir da in den Kopf schoss, war, wenn man jetzt heute die Marken bewertete, Philipp Hitschler, Unternehmen, die Corporate Brand stellt, welches wertvoller?
Boah, spannende Frage. Wird natürlich auch zu Hause diskutiert. Bin ich eine Personal Brand oder bin ich eher ein Markenbotschafter? Weil natürlich das Unternehmen schon sehr um mich gebaut ist, um meine Person. Und da habe ich aber den ganz klaren Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, ich werde ein Markenbotschafter. Denn das Unternehmen wird ja auch ohne mich funktionieren und zwar sehr, sehr gut. Also wir könnten Hitschler, was jetzt nicht das Ziel ist, verkaufen. Was eine Sallys Welt, wenn ihr die kennt, eine Back-YouTuberin oder ein Marc Gebauer, der Uhren verkauft, nicht könnte. Das ist, glaube ich, der wirklich große Unterschied. Das heißt, ich funktioniere als Kommunikator oder wenn man das Haribo-Beispiel nimmt, als Thomas Gottschalk, genau, so ein bisschen als der Goldbär, funktioniere ich praktisch auf unserer Seite. Genau, das ist so ein bisschen unser Phänomen. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Also das ist auch auf den gängigen Kanälen wie LinkedIn, Insta, TikTok, genau, und wir sehen auch interessanterweise vielleicht ein kleiner Insight, das wollen wir auch ein bisschen preisgeben. Wir testen natürlich sehr viel, wir haben unseren Online-Shop, ganz interessant, wir machen 10% unseres Revenues mittlerweile über online, also bei hitschis.de. Und wenn wir Ads ausspielen, was wir auch für den Online-Shop machen, und da irgendwo mein Gesicht auftaucht, performen die deutlich besser, als wenn du jetzt ohne Gesicht funktionierst. Denn, auch das ist ganz wichtig, deshalb habe ich auch eben das provokanten Satz gesagt, ihr müsst euch oder als Inhaber, Geschäftsführer, solltet ihr euch zeigen, auch B2B, vor allen Dingen auch was das Thema Employer Branding angeht, für Employer Mitarbeiter werben, ist es sehr, sehr wichtig. Denn Menschen folgen Menschen. Ja, ich habe gestern bei Fiege zum Beispiel auf der Keynote auch gesagt, die einen oder anderen von euch, weil dann kommt immer die Frage auf, ja Philipp, das bringt mir nichts, weil ich bin nur B2B. Da sage ich, wenn du doch Hersteller bist oder ein Werk hast oder Mitarbeiter hast, ne? Was machen die in der Pause? Zum Beispiel klassisch bei uns, also wir arbeiten auch immer wieder alle mal mit im Werk und dann gehen die in die Pause, Raucherpäuschen, haben da ihre schöne Kabine, checken sich natürlich aus. Dann geht erstmal die Fluppe an, dann kommt der Red Bull, bald unser Energy Drink und dann geht das Handy raus und dann geht's auf TikTok. Und dann flickst du durch. So. Und wie cool ist es, wenn ihr dann als Marke auftaucht, als Unternehmen, als Person und dann auch als Sympathieträger. Und dann bewerben sich natürlich diese Menschen, diese Mitarbeiter auch bei euch. Und das ist eben sehr, sehr interessant, was in der heutigen Zeit sehr unterschätzt wird. Denn das Thema Fachkräftemangel, gerade im produzierenden Gewerbe, wenn man nicht voll automatisieren oder digitalisieren kann, ist es schon ein großer Vorteil. Ja, deshalb lade ich euch echt alle da ein, präsent zu sein unter ein Brandface. Das könnt ihr euch auch bei hitschis.de mal angucken, das ist die Caro.
Also eben hast du es etwas absoluter formuliert, jetzt hast du es schon ein bisschen aufgeweicht im Statement. Ja. Wie bewertest du das mit der Frage Sichtbarkeit einer CEO, des CEO oder gar Vorstandsteams und natürlich auch Präsenz in Social Media? Ja, nein, muss?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man unterscheidet zwischen, und ich bin nachgefolgt in ein Unternehmen, was eine sehr starke Marke hat mit Köln. Und diese Marke ist seit 7 Generationen unser Superstar. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, stellt man sich in den Schatten oder in das Licht dieser Marke, um selber zu erscheinen, oder hilft man dieser Marke, in eine neue Generation zu kommen? Und wenn das Letztere der Fall ist, dann ist das, glaube ich, ehrbar, dann ist das gut. Aber man muss sich, glaube ich, selber immer die Frage stellen, ist man selber so interessant? Oder ist man interessant, weil man mit dieser Marke zusammenhängt? Oder kann man der Marke irgendwie helfen? Also sich in den Dienst der Marke stellen und nicht die Marke in den eigenen Dienst stellen. Das ist, glaube ich, mir sehr wichtig. Und das ist mein Petitum, wenn ich auftauche. Mir ist darüber hinaus extrem wichtig, wir sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier Teil der Gesellschaft sind. Und wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und wir sind auch Teil eines politischen Systems. Und da geht es eben nicht nur darum, Markenbotschafter zu sein und seine Marke voranzutreiben, die Markenwerte voranzutreiben, sondern mir ist auch wichtig, Stellung zu beziehen zu aktuellen politischen Themen, zu gesellschaftspolitischen Fragen, weil wir hier alle gemeinsam Verantwortung stellen. Und da wird es halt, da gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, den Mut haben, aufzustehen, über das eigene Unternehmen hinaus auch gesellschaftliche Fragen zu erörtern. Und das hat mein Vater sehr stark gemacht, viele, viele Jahrzehnte. Und ich denke, dass das etwas ist, was auch meine Aufgabe sein wird.
Absolut, es kann ja gerade auch Applaus. Ich glaube auch, dass wir dabei sind, auch wir als Generation, ehrlicherweise, wenn wir zurückblicken. Ich denke manchmal so spaßeshalber daran, als ich studiert habe, ist jetzt auch noch nicht allzu lang zurück, aber die Welt war etwas rosiger. Wir haben uns mit anderen Sachverhalten auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass jetzt gerade die nächste Generation und auch wir wieder dabei sind, uns stärker zu politisieren, gesellschaftliche Sichtbarkeit zu erzeugen. Gerade dann, und sowieso, denke ich, Wirtschaft, Unternehmertum kann ja eine positive Rolle einnehmen. Und wenn man dann schon präsent ist und auch die Community und die Reichweite in diesem Sinne ausnutzt, kann es positiv helfen. Ein Gedanke, der mich jetzt gerade noch aufkam, ist so die Frage der Ausbalancierung zwischen, auch da ihr beide in der Nachfolge aktiv seid, diese Ausbalancierung zwischen Tradition und Innovation. Wie seid ihr da rangegangen? Weil es ist jetzt ja nicht, es ist ja immer so, es ist ja eine Frage des Respekts und es ist nicht alles schlecht, was war und es ist nicht alles toll, was kommt. Wie habt ihr da für euch so, wie geht ihr da ran? Ist es immer Case by Case oder wie hast du das beispielsweise gemacht bei euch?
Als ich Gesellschafterin bei Köln war, aber noch nicht richtig bei Köln drin als operative Geschäftsführerin, habe ich gesehen, dass wir uns immer weiter wegbewegt haben von dem, was mein Großvater für die Marke erdacht hatte. Für meinen Großvater war die Qualität der Produkte extrem wichtig und es war die CI, die ganz, ganz viel, mit denen ganz, ganz vielen aufgewachsen sind, blau-blau, das hellblau und dunkelblau. Ja, und es waren ganz bestimmte Werte, die mit der Marke zusammenhingen. Und als ich dann im Supermarkt unsere Produkte gesehen habe und mit den Geschäftsführern gesprochen habe, dann waren wir immer irgendwie, irgendwer hat sich was Modernes ausgedacht und wir waren ganz, ganz weit weg von dem klassischen hellblau-dunkelblau. Was ich gemacht habe, ist im Rahmen der Neupositionierung der Marke, ich habe die Tradition zurückgeholt in die Moderne und habe gesagt, wir müssen vor Ort, und das ist immer noch das wichtigste Touchpoint, ja, der POS im deutschen Handel, es muss erkennbar sein, ob es von Köln ist oder nicht. Ja, ich habe die Erkennbarkeit zurückgeholt. Und wir sind, eine neue Website haben wir. Wir gehen an die Verpackungen ran. Wir sind im Logo, wir sind im Look and Feel wieder blau-blau geworden. Und ich verspreche mir sehr viel davon wieder, diese alten Werte, die mit dieser Marke zusammenhängen, in eine neue Zeit zu transferieren. Ich unterscheide immer zwischen Werten auf der einen Seite und Konvention auf der anderen Seite. Konvention kann man abschaffen, braucht man nicht. Keiner von uns trägt mehr im Büro Anzug und Krawatte. Kannst du auch ein Lied von singen mit deinen Hoodies und Turnschuhen. Aber die Werte, die erhalten wir und die tragen wir in die Zukunft. Und das Flaggschiff, was wir immer machen, wofür wir Experte sind, sind eben unsere Haferflocken. Und die transferieren wir in die neue Zukunft, ja.
Du packst manchmal den Bulli aus, nicht? Wie wirkt der so?
Bulli, ja. Ja, interessant. Wir haben so einen alten T1 noch, so das letzte Relikt, weil ich ja eben mal schon gesagt habe, diese Tradition, da bin ich schon sehr, sehr eng verbunden. Also mein großes Ziel ist es, irgendwann mal ein Hitler-Familienmuseum zu machen. Also ich habe eine Lagerhalle tatsächlich nur mit Relikten von früher, von alten Maschinen und bin da immer so ein Sammler und Sucher und habe auf der Suche auch einen alten T1 gefunden, so einen alten Lieferwagen, mit dem wir damals die Kioske beliefert haben. Diese Kaugummi-Nomaden kennt ihr vielleicht, das ist mein Urgroßvater. hat das Unternehmen 1929 gegründet. Mein Großvater hat von Amerikanern diesen klassischen Bubblegum, die Kugel, mitgebracht und dann eben dieses Automaten-Game eingestiegen. Und damit dann eben mit den T1-Bulli, den Fabi jetzt mal, den nutzen wir jetzt als Fotobulli. Der steht auf Messen, auf Events ist der noch präsent. Und das ist natürlich immer so ein Stück, wo wir damals schon drüber geredet haben. Ich habe mit Fabi tatsächlich vor 7 Jahren, relativ früh, als ich angefangen habe, so ein bisschen wie Friederike, ich sag mal jetzt so ein Jahr knapp dabei ist, haben Fabi und ich gesprochen. Und ganz interessant. Ja.
Wenn du zurückblickst jetzt bei deiner gesamten Forschheit, kannst du schon so ein bisschen erkennen, wo du mal übers Ziel hinausgeschossen bist?
Oh, also ich sag mal so, Adventskalender ist ein ganz interessantes Game für uns. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mal einen Hitchler Adventskalender gekauft hat. Wir haben angefangen mit 1000 Kalendern, dann wurde es 2000, dann wurde es 5000, dann wurde es 10, dann wurde es 40.000. Und die sind immer wunderbar, verkaufen wir nur online, 50 Euro der Kalender. Und ich habe gesagt, das ist so geil, die kaufen das alle. Und ich finde es so cool. Und wir haben dann irgendwann, wir haben ja 2 Hunde oder 3 Hunde. Und dann saßen wir am Sofa mit unseren Hunden, haben dann gestreichelt. Und wir essen dann immer so bei Hitchis. Dann habe ich gesagt, aber, wir müssen die mal hier Leckerlis machen. So. Und dann meine Familie und ich gesagt, okay, cool, komm, wir machen mal Hundeleckerlis. Unter der Marke Petchis kriegt ihr jetzt auch Hundeleckerlis. Die laufen sehr, sehr gut tatsächlich. Also das ist, lassen wir produzieren. Ist ein kleiner Gimmick im Onlineshop. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal Hunde- und Katzen-Adventskalender. Ne? Das ist jetzt 3 Jahre her und unsere Hunde Lotta, Emma, Ida essen immer noch die Leckerlis. Also das, ja, da muss man sagen, da haben wir da so ein bisschen, ja, das ist, hat sich jetzt im Kostenrahmen im Rahmen gehalten, aber das ist so ein bisschen, wo man dann sieht, ist der Stretch dann doch zu weit, waren wir zu früh, aber das gehört eben zum Thema, was ich ja da rund um die Uhr lese, Mut, gehört halt dazu. Ne? Also man muss aus Fehlern lernen, bis jetzt haben wir keine Hunde-Leckerlis im Kalender mehr gemacht, wer weiß, ja.
Philipp hat jetzt ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Du bist jetzt in der Rolle relativ neu. Wie fühlt sich das Leben an? Ich finde, weil wir reden manchmal zu wenig darüber, die Belastbarkeit hat ja auch so ihre Grenzen. Wie steuerst du dich jetzt aus? War das so, war das irgendwie wie ein Tsunami, der dich, oder wie hat sich das angefühlt? Und wie nimmst du dir auch Zeiten raus? Weil Philipp ist auch manchmal so, manchmal musst du ein bisschen, musst du auch auf die Bremse treten, nicht? Hast du gelernt? Wie ist es bei dir?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt in der Rolle, in der ich, also es ist die Rolle meines Lebens und es ist mein Leben und ich bin sehr, sehr glücklich da, wo ich jetzt bin. Aber ich habe ein bisschen, ein Stück weit die Anstrengungen unterschätzt, die tatsächlich jeden Tag da sind. Und letztes Jahr war ein sehr anstrengendes Jahr für mich. Ich bin nachgefolgt, ich habe geheiratet, waren natürlich alle schöne Events, aber es war sehr viel. Ja. Und am Ende des Jahres bin ich zum Arzt gegangen und habe einen Check-up gemacht, ja. Und der Arzt hat gesagt, ist okay, Sie sind 32, aber jetzt achten wir mal auf den Cholesterinspiegel. Und ich habe gedacht, mit 32, ja, ich habe keine Fressanfälle, ich lebe eigentlich gesund, ich bin jetzt nicht so. Aber es war ein Stress, es war wenig Bewegung, es war auch ehrlich gesagt kein dogmatischer Blick auf Ernährung dahinter. Und ich habe dann gesagt, im Januar lege ich den Hebel um. Ich mache regelmäßig Sport, also wirklich täglich, ernähre mich ganz anders. Und bin sehr erfolgreich damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich im nachgefolgt bin im Mai, eine Reihe von vielen, vielen Stationen davor gehabt und habe da auch mir keine großen Pausen gegönnt, weil ich gesagt habe, ich will auf diesen Moment hinarbeiten, wo ich bei Köln bin und auch bereit bin, diese Verantwortung zu tragen. Und habe halt wirklich zum Ende des Jahres gemerkt, man muss auf sich selbst achten, um auf andere achten zu können. Und ja, das ist schön. Vielleicht kann auch daraus nochmal produktseitig was entstehen. Also auf jeden Fall höre ich nicht auf zu denken auf dem Fahrrad.
Also Friederike, von dir habe ich gelernt, wir sprechen ja auch dieser Tage viel über die Longevity und aber genauso wichtig in unserem Leben, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, ist der Genuss, die Indulgence. Und da würde ich doch mal gerne die Frage an euch richten. Wie wichtig ist das denn? Du wirst ja häufig auch mit der Frage konfrontiert, ja, und der Zucker und all sowas. Aber wie der Genuss. Der Genuss macht doch das Leben auch lebenswert. Wie bewertest du das?
Also bei uns ist natürlich ganz oft so dieses Thema Zucker. Ich habe mal gesagt, ich stehe zum Zucker, denn mir geht es darum, oder uns in der Kategorie, ich spreche auch für eine Kategorie und sage Zucker in Maßen, eben wie du richtig sagst, man muss es genießen. Ich sage ja nicht, aber zieh dir jetzt pro Tag bitte 2 Tüten Drachenzungen rein. Ne? Kannst du machen, aber liegt ja an dir selber. Ja. Und auch die Kategorie heißt Zuckerware. Ja, da steht ja drauf, Süßigkeitenregal, ne? Und da gehst du ja bewusst hin und kaufst das Produkt. So ist natürlich auch sehr verlockend, gebe ich recht. Aber deshalb gucken wir uns zum Beispiel auch diesen Segment an. Ich hatte mir eben drüber diskutiert, dieses Thema zuckerreduzierte Produkte. hat jetzt nicht so gut funktioniert, weil es eben auch abführend wirkt und auch nicht so gut schmeckt. Und man kauft das Produkt ja des Genusses wegen. Ja, das heißt, ihr kauft da erst da hinten ein leckeres Stück Torte oder da den Nachtisch, weil da Zucker drin ist. Das wollen wir, ein bisschen Energie, ein bisschen, das wollen wir auch am Nachmittag haben. Ich meine, jeder kennt die süße Schublade von zu Hause oder aus dem Büro. Ich brauche mir hier kurz ein bisschen Energie zwischendurch. Genau, und dann sagen wir, oder sag ich als Unternehmer mit dem Team, wir gucken uns halt auch Produktgruppen an, wo wir sagen, pass mal auf, da macht Zero Sinn. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Sirup gelauncht mit More Nutrition, das ist ja diese Energy Brand, die man kennt. Oder wir launchen jetzt am Montag dann den Energy Drink, eben auf Zero-Basis. Den haben wir aber ein Jahr lang entwickelt, weil ich Zero nicht so mag. Und ich glaube daran, die herrschende Meinung ist halt so ein bisschen, dieses Zero ist gut, aber wenn es dann auch noch richtig geil schmeckt, deshalb haben wir es halt aus unserer Sicht von Hitchler und meinem Team, haben wir es geschafft, ein Zero-Produkt zu entwickeln, was eben nicht diesen stumpfen Nachgeschmack, diesen flachen Abgang hat, sondern man sagt in der Zuckerware eher was Blumiges hinten raus. Genau, und den werden wir, dürfte ab Montag, dürfte alle probieren. Ja.
Ist das für euch?
Ja, also ich habe im Rahmen der Neupositionierung der Marke sehr lange diskutiert, wie sind wir denn? Sind wir eine Gesundheitsbrand? Sind wir eine Frühstücksbrand? Also wollen wir uns komplett nur auf das Thema Frühstück basieren? Wir haben gesagt, nein, wir sind eine Haferbrand. Ja? Also wir machen alles aus Hafer und das können wir und wir produzieren es selber und super. Und wir sind
mittlerweile auf der einen
Seite auch Drinks, genau. Wir haben jetzt eine Fake-Mahlzeit gelauncht. Da haben wir auf Industriezucker verzichtet, aber auch auf künstliche Süßungsmittel und sind da total auf Agave gegangen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, sind wir Indulgence oder nicht? Und wir haben gesagt, Köln ist eine Brand, die mich und andere empowert, das zu tun, was ich wirklich möchte. Und es gibt halt das klassische Regelausnahmeprinzip. Ich tue was Gutes für meinen Körper, Teile meines Portfolios, da ist überhaupt kein Zucker drin. Und ich habe auch die indulgenten Momente, die Momente, wo ich mich belohne, wo ich zu einem Hitchis greife, wo ich ein Schokomüsli esse. Und dann ist das auch fein. Und ein weiser Mann sagte einmal, ab und zu aus dem Gleichgewicht zu sein, ist Teil des Gleichgewichts. Also sollte man auch den Mut haben, sich ab und zu belohnen.
Regelausnahmenprinzip, das nehmen wir doch mit hier mindestens. Sag mal nochmal, weil das Thema so Time Off, wie machst du das mittlerweile?
Time
Off? Ja, du bist ja so, bist relativ Always lange. Ja, aber du wurdest auch blasser auf dem Weg, ja. Und dann musst du schon mal irgendwann die Bremse einlegen, ja?
Also ich glaube gerade dieses Thema, gerade mit dem Thema blöden Handy, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat es ja doch irgendwo immer in greifbarer Nähe. Und es ist auch ein gewisses Thema Sucht. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn man sich das mal so eingestehen will oder mal darüber nachdenkt. Und ich habe für mich sozusagen den tatsächlich Detox-Samstag eingebaut. Also samstags morgens lege ich das Handy in die Küche und da bleibt es dann in den meisten Fällen auch bis Samstagabends liegen. Das ist echt ganz cool. Das ist unsere Family-Zone, das ist Familienzeit. Außer wenn der Fabi anruft, dann gehe ich nochmal ran. Aber das machen wir dann mit den Hunden, gehen spazieren. Ja, und auch wenn ich abends nach Hause komme und mit Pippa halt die Zeit verbringe, genau, da lege ich es auch weg. Das geht eigentlich ganz gut. Also und der Samstag ist auch ein arbeitsfreier Tag in den meisten Fällen. Ja, das geht eigentlich so ganz, ganz schön eigentlich. Ja. Und was auch ganz spannend ist, ich habe mir, weil ich mache halt sehr gern Sport, es hilft mir halt so ein bisschen ins Gleichgewicht zu kommen, bis ich eigentlich nicht vor 10 oder 11 Uhr im Büro bin. Und das heißt, ich mache wirklich den Morgen auch für mich. Also klar habe ich mal hier den einen oder anderen Call, gehe zum Sport, gehe mit den Hunden und das tut auch ganz gut, ja.
Also Balance ist wichtig.
Ja.
Wir biegen jetzt hier auf die letzten 5 Minuten an. Ihr habt immer noch die Chance, ihr müsst das scannen und Fragen stellen.
Fragen.
Wenn ihr jetzt über unternehmerischen Erfolg nachdenkt für euch, wie definiert ihr das? Mal abseits von P&L. Seid ihr dann so auf so Mehrjahresfahrt unterwegs? Guckt ihr lieber kleiner in der Sprintlogik? An was macht ihr das fest, wenn ihr so sagt? Oder wenn der Weihnachten da sitzt, dann dieses Jahr, das war ein gutes Jahr, das war ein erfolgreiches Jahr, es hat sich gut angefühlt. Was sind die Kriterien, anhand denen ihr das festmacht?
Sehr gut. Wir haben einen Purpose und das ist mir ganz wichtig, weil es auch mein Purpose ist. Der heißt, du stärkst die Welt und wir stärken dich. Und ich sage, ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin stärkt und stärkt eigentlich jeden. Stärkt den Markt, stärkt seine Partner, stärkt seine Mitarbeitenden und stärkt das Geschäft, stärkt die Familie. Und ich sehe es an, wenn es ein gutes Jahr ist. Natürlich, wir haben eine Strategie 2030, 2035, wir haben P&Ls, wir haben Mehrjahresplanung. Aber es können immer Sachen zwischenkommen. Und es können immer irgendwelche unvorhergesehenen Sachen kommen. Deswegen sage ich, wenn ich im Dezember Menschen gestärkt habe, dann war es ein gutes Jahr.
Boah, es ist also eine tricky Frage. Ich kenne das, wenn wir als Familie so Weihnachten zusammensitzen. Wir haben so immer so ein Ritual. Wir gehen einmal am 23. zusammen als Familie essen, bevor es dann am 24. Weihnachtsbaum zusammengeht. Und das ist ganz schön, da reden wir tatsächlich immer. Also darüber ist es so seit ja, Generationen mehr oder weniger, so dieses, wie war eigentlich das Jahr, da lassen wir das Jahr mal Revue passieren, denn ich glaube, das kennt ihr alle, diesen Moment innehalten, weil bei uns gerade Richtung Industrie und Handel ist es natürlich, wir reden dann Dezember, eigentlich schon wieder Sommer, Spätsommer, das darauf folgende Jahr und sind eigentlich, genau. Wir sagen, wir gucken uns einmal das Thema, wie Friederike sagt, auch eben Mitarbeiter, Human Capital, sagen wir immer, ist das das, wo wir hinwollen, ist das der Weg, und sind die Themen eingetreten, die wir uns als Ziele gesteckt haben? Und wenn nicht, warum sind die nicht eingetreten? Und was wir ganz oft sehen, ist ganz interessant, das, was wir vorgenommen haben, ja, das haben wir manchmal erreicht, aber das, was wir uns nicht vorgenommen haben, ist oft eingetreten, ja. Und das ist, das kennt, glaube ich, auch, du willst am Tag was machen und du machst aber dann irgendwas ganz anderes, was aber auch irgendwie ganz cool ist.
Oh, ja, Ordnung und Chaos, das war hier die Frage.
Ja, ich habe es gerade gelesen.
Wer ist bei Hitchler für Ordnung zuständig?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, es ist plump geantwortet, irgendwo wir alle. Also es geht, wir haben nicht nur ein Cleaning Day, ja, wo wir einmal im Büro aufräumen, aber auch um die Gesamtordnung. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, es ist die Familie natürlich. Also es ist meine Mutter omnipräsent bei uns im Unternehmen, genau wie ich, Julia, Niki, aber auch jeder Mitarbeiter in sich selbst, für sich selbst. Ja. Und da Struktur zu schaffen. Ich als Geschäftsführer bin natürlich für das Gesamtunternehmen verantwortlich.
Aber hast du ein bisschen funktional quasi geordnet, Chief of Staff oder irgendwie jemand, der sich explizit um die Operations kümmert, gerade wenn du irgendwie viel unterwegs bist? Machst du das
auch in
Personalunion? Ja? Fluide, okay?
Wir sind da eher so freestyle unterwegs. Genau, also, ja.
Hier war noch eine Frage in Bezug auf das übermächtige und präsente Amazon.
Spannend.
Spielt das eine Rolle für euer Geschäft oder ist das irrelevant?
Ich glaube, das ist mehr eine Frage für dich, oder?
Okay, also Amazon ist bei uns gar nicht relevant, weil der Markt kennt Amazon ist eher so Großgebinde. Ja, kleine Units werden verkauft von Untersellern, die brauchen nicht so viel Marge, weil unsere Overheads sind ja brauchen halt einen gewissen Margensatz. Damit können wir nicht mit Amazon arbeiten. Was aber sehr und halt kleine One-Man-Shops, das können wir bei Amazon nicht abdecken. Was aber sehr interessant ist.
Okay, also wir haben einiges gelernt. Wir haben noch eine Abschlussfrage. Ja.
Dich.
Die ist für Friederike, genau. Wir haben gesprochen zu Mut und Weisheit. Wir haben an der einen oder anderen Stelle die ein oder andere Anekdote über euren unternehmerischen Alltag erfahren dürfen. Wir haben über Chaos und Ordnung gesprochen. Wir haben über Branding gesprochen. Und die Frage, die damit verbunden ist, hier zum Abschluss ist an euch. Ich glaube jetzt Marke generell. Gibt es eine Marke, egal ob jetzt Personenmarke oder Corporate Brand, auf die du schaust, die dich inspiriert, die du vielleicht mal als Kind irgendwie begutachtet hast, neben eurer eigenen?
Ich durfte mal, ich würde nicht sagen, für die Marke arbeiten oder in ist Learning oder bei der Marke lernen, aber bei der dazugehörigen Gruppe. Und zwar hatte ich eine großartige Zeit bei der Katis International, die wirklich herausragende Arbeit leistet. Das war wirklich eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ich muss sagen, nicht nur das, was die da machen, inspiriert mich, sondern auch das, was Herr Bachmüller, ich hoffe, er ist hier noch da, macht, war ein toller Lehrer und ich denke immer gerne an die Zeit zurück. Und ich kann jedem empfehlen, der auf der Schwelle steht, ins eigene Familienunternehmen zu gehen, nochmal in ein anderes Familienunternehmen zu gehen und sich den Spirit anzuschauen, zu gucken, zu lernen. Mein Vater sagte immer, wie bei den Buddenbrooks, man muss nochmal woanders gewesen sein. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache dann.
Ja, wunderbar. Guck mal, jetzt haben wir mit Weisheit deines Vaters gestartet und wir binden ab. Und ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.